Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München. Heute geht's bei uns um Reptilien mit Superkräften, ihre besonderen Sinne und coolen Fähigkeiten. Ich bin Manuela Bauer und euer Host in der heutigen Folge. Reptilien sind wahre Überlebenskünstler und ihre Sinne sind oft weit besser als unsere. Ob Schlangen, die mit ihrer Zunge sehen, oder Geckos, die an Wänden kleben, als hätten sie Superkräfte. Die speziellen Fähigkeiten von Reptilien haben sich über Millionen von Jahren entwickelt und machen sie zu Meistern der Tarnung, Jagd und Wahrnehmung. Viele ihrer Tricks wirken fast wie Magie, doch sie beruhen auf genialer Biologie. In dieser Folge tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Reptilien und Dr. Markus Bauer erklärt uns, was ihre Superkräfte ausmacht. Hallo Markus, ich freue mich auf dieses super spannende Thema heute.
Hallo, grüß dich, ich versuch's mal.
Okay. Du, wie ist denn eigentlich deine Faszination für Reptilien entstanden? Hatte das auch so biologische, ja, Features, was dich da fasziniert hat?
Nö. Ich war 4 Jahre und lag mit Angina im Bett. Und mein Papa ging Brezeln holen, also ins Dorf, und vor dem Bäcker lief eine Schildkröte rum. Und die hat er mitgenommen und wir haben einen Besitzer gesucht und der war nicht auffindbar. Und dann war der Max mein erstes Haustier und hat mich begleitet bis zum Ende des Studiums. Da ist er dann leider gestorben, aber er war auch schon erwachsen, als wir ihn gekriegt haben. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und mein Vater hat mir immer versucht, biologische Dinge näher zu bringen und mir zu zeigen, wie toll die Tierwelt ist. Wir haben da so eine familiäre genetische Behinderung.
Vorbelastung.
Ja, und also die Brüder von meinem Vater und meinem Großvater waren auch tierbegeistert und so ist das eigentlich entstanden und durch einen Job eigentlich, also eher durch die Arbeit mit den Tieren, lernst du halt immer mehr, wenn du bereit bist, eine Herausforderung oder ein neues Thema, das dir begegnet, zumindest vorübergehend zu deinem Hobby zu machen. Und da kann man drin baden, da kann man drin tauchen, da kann man Jahre seines Lebens damit verbringen und je mehr man lernt, umso mehr Fragen hat man und umso schöner und spannender wird's.
Also ich finde ja, also mich haben Chamäleons ja immer total fasziniert, vor allem der Farbwechsel halt, das ist ja wirklich wie Magie. Was passiert denn da eigentlich genau? Also wie können die Farben ändern? Vor allem, woher weiß der Körper, in was für einem farblichen Umfeld er sich befindet? Das müsste dann über die Augen laufen, oder?
Wenn sie sich tarnen, läuft's über die Augen. Und wenn sie ihre Stimmung ausdrücken, also Stress, Angst, Aggression oder Trächtigkeit, dann geht es über eine hormonelle Steuerung und der Farbwechsel findet im Grunde statt. Die haben in den Hautzellen, das kann man sich wie so kleine Farbkügelchen vorstellen, die sogenannten Chromatophoren. Und je nachdem, wie eben der Gemütszustand der Tiere ist, werden die zusammengedrückt, sage ich jetzt mal vereinfachend, oder ausgeweitet, und so können sie ihre Farbe wechseln. Aber das super Spannende ist, Chamäleons sind berühmt dafür, aber ganz viele andere Reptilien können das auch.
Welche?
Der grüne Leguan zum Beispiel, der zeigt mir, wenn er aufgeregt oder sauer ist, dann kriegt er richtig dunkle Querbinden am Bauch, an der Kehle und am Schwanz. Die sind im Normalleben schon auch sichtbar, aber eben nicht tief dunkelschwarz. Oder viele Agamen können die Farbe wechseln. Die Badagame zum Beispiel kriegt so einen richtig schwarzen Hals und stellt dann mit dem Zungenbein die Halshaut auf und sieht dann wirklich aus, als hätte sie dichten schwarzen Rauschebart. Viele Arten zeigen über die Farbe, vor allem Echsen, dass sie entweder gestresst sind, Angst haben oder dass es ihnen nicht gut geht. Und was auch mega spannend ist, Krokodile werden immer heller, je länger sie in der Sonne liegen, weil diese Chromatophoren sich zusammenziehen und sie dann nicht überhitzen können. Also da gibt es einige, die da ganz tolle Dinge können. Und dann gibt es noch Arten, die die Farben wechseln, wenn sie wieder hormonell in Paarungsstimmung kommen. Zum Beispiel die indische Gelbkopf-Landschildkröte kriegt rosa umrandete Augen und Nasen.
Wenn rosa sie, Brille.
Ja, wenn sie eben in die Paarungszeit kommen. Und die Kalagur-Schildkröte aus Südostasien, da färben sich die Männchen komplett um. Die werden ganz weiß mit schwarzen Längsstreifen auf dem Panzer und einer wunderschönen Kopf- und Weichteilfärbung. Da gibt es also schon mehr, als wir beim ersten Hingucken so denken.
Also ich finde ja wirklich diese Tarnung und diese Anpassung an die Umwelt wirklich faszinierend, weil du sagst ja, es läuft über die Augen. Das heißt, das Auge nimmt auf, ich bin in einem blauen Umfeld. Und jetzt wird dann der Körper praktisch und diese Farb, wie heißen sie nochmal?
Chromatophore.
Chromatophore aktiviert, dass sie blau machen. Also das ist ja Wahnsinn.
Nein, also blau ist eine ganz, ganz seltene Farbe im Tierreich, kommt aber bei Chamäleons vor, nämlich wenn die Weibchen trächtig sind, dann kriegen die himmelblaue Pünktchen und dann sieht jeder, jedes männliche Chamäleon, das sich Chancen ausrechnet, nur shit, komm, da war einer schneller und die Hoffnung ist eben auf Seiten der Weibchen, dass sie dann in Ruhe gelassen werden.
Ja. Ich hatte auch mal einen witzigen Dreh mit dem Chamäleon. Das war, glaube ich, ein bisschen überfordert, denn die Protagonistin hatte rote Haare und einen lila Pullover und die Moderatorin hatte rote Haare und einen pinken Pullover und das Chamäleon war in der Mitte und war überfordert, in welche Farbrichtung es jetzt überhaupt noch gehen soll.
Ich meine, Rot- und Orange-Töne sind für Chamäleons, vor allem jetzt für Panther- und Teppichchamäleons, die man sehr häufig hält, sind es Aggressionsfarben. Ne? Dann wissen die quasi gar nicht mehr, wohin mit ihrer Wut, die ja kein Ziel hat. Ne? Und das kann man auch auslösen. Früher gab es so Einkaufstaschen, ich glaube aus dem Baumarkt, die waren quietschorange. Mhm. Und wenn du die so einem Chamäleon gezeigt hast, hat sich das sofort umgefärbt und wollte dich töten. Aber beim Chamäleon muss man sagen, die können nicht alles. Also wir unterstellen ihnen da zu viel. Ne? So in Cartoons werden sie dann kariert und sowas, das kriegen sie natürlich nicht hin. Und sie kriegen auch nicht alle Farben hin, sondern nur die Farben, die die Evolution für sie vorgesehen hat. Mhm. Also ich kann die jetzt nicht auf ein rosa geblümtes Tuch setzen und dann kriegen die rosa geblümte Flecken. Das schafft die Natur noch nicht. Aber es ist ja auch völlig unnötig, weil im Freileben brauchen sie es ja nicht. Mhm. Du hast ja vorhin schon die Augen und das Sehen mal in einem Nebensatz erwähnt. Das ist ein ganz elementarer Faktor. Reptilienaugen funktionieren weitaus ähnlicher als Vogelaugen als unsere. Wir können viele Bereiche des Lichts gar nicht sehen. UV-Licht zum Beispiel. Und das können Reptilien, die sehen im UV-Licht, dann ist also eine graue Echse in den Augen ihres Artgenossen vielleicht bunt. Man kennt es ja, wenn man so darstellt, wie Bienen die Welt sehen oder auch wie manche Vögel die Welt sehen. Die nehmen an Farbspektren viel mehr wahr als wir und sind dann natürlich auch viel nuancierter und feiner in der Abstimmung. Und das Auge, das klassische Auge, muss man sagen, ist ein ganz wichtiger Faktor beim Wahrnehmen ihrer Umwelt. Also das geht nicht nur um Bewegung und Futter oder um die Farbe der Umwelt, sondern die erkennen Artgenossen, sie erkennen den Gemütszustand von Artgenossen, sie sehen Dinge, die für uns gleichfarbig sind, bunt und Sie nehmen das UV-Licht auch wahr, um in ihrem Gehirn die Zirbeldrüse zu aktivieren. Tun wir auch mit den Augen. Reptilien haben aber natürlich, weil wir bei den Supersinnen sind, noch ein zusätzliches Parietalauge. Das ist bei Echsen vor allem vorkommend, im Grunde mehr oder weniger auf der Stirn zwischen den Augen. Und bei manchen Arten sieht man, da ist so eine glasig wirkende Schuppe drüber. Ah? Und drunter ist ein kleines Loch im Schädel. Und genau darunter liegt die Zirbeldrüse. Die kriegen also über dieses Stirnauge, sage ich jetzt
das
mal.
Das dritte Auge?
Genau. Kriegen die UV-Lichtreize, vor allem UVA-Licht mit und orientieren ihren Stoffwechsel und ihren Hormonhaushalt darüber. Das ist was wir nur mit den Augen können.
Moment, jetzt war es gerade sehr laut.
Ja, das ist wieder mal mein Hirtenstar, der mitreden will.
Ah ja, okay. Hallo Hirtenstar.
Servus.
Also falls ihr euch wundert, es ist wirklich einiges los bei dir heute.
Ja, ich sitze daheim in meinem Wohnzimmer und auf dem Balkon in der Voliere freuen sich meine Tierschutzsenioren, die ich so im Laufe der Jahre aufgenommen habe, über das heute doch schöne Wetter.
Kommen wir nochmal zum dritten Auge. Entschuldige, die Unterbrechung.
Im Grunde habe ich schon alles gesagt. Die über dieses klitzekleine Organ, da ist auch eine kleine Linse drin, also so ein linsenförmiger Schlatz, sage ich jetzt mal, für alle Nicht-Bayern-Rotz, der wie eine Augenlinse funktioniert und darüber nehmen die zum Beispiel die im Herbst die kürzer werdenden Tage, die geringere Lichtmenge, den Stand der Sonne wahr und stellen sich dann hormonell zum Beispiel auf die Winterruhe um. Wir tun das auch so ein bisschen über unsere normalen Augen. Deswegen ist man im Herbst und Winter eher so ein bisschen auf Kuscheln und Tee trinken eingestellt und nicht zwingend draußen rumeimern. Und im Frühjahr, wenn die Frühjahrsmüdigkeit vorbei ist, dann kommt so dieser Aufschwung, diese Freude am Frühling. Und das ist eine hormonelle Reaktion, die genau auf dieser Lichtwahrnehmung beruht und auf auch unserer Zirbeldrüse.
Okay. Ich hätte noch mal eine Frage zum Chamäleon. Das würde mich noch mal interessieren, weil das fasziniert mich wirklich mit der Farbe. Du hast ja schon gesagt, Rot ist Aggression. Kannst du mir noch mal sagen, welche Farben für welche Stimmung sind beim Chamäleon?
Nee, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Chamäleonarten. Und die reagieren ganz unterschiedlich je nach Lebensraum. Und je nachdem, was sich evolutionär bewährt hat. Also wenn du so Erdchamäleons aus Madagaskar nimmst, die sind für unsere Augen immer braun. Und wenn sie tot sind, sind sie schwarz. Mehr kannst du da nicht sagen. Chamäleon sieht da viel mehr. Aber jetzt eben beim Teppichchamäleon, beim Pantherchamäleon sind orange-rote Farben eher mit Aggression gepaart. Beim viel häufiger gehaltenen Jemen-Chamäleon ist es eher gelb.
Aggression?
Ja.
Mhm. Und wenn sie verliebt sind oder balzen?
Da darf man sich nicht so viel drunter vorstellen. Ah. Da hast du einen von Natur aus hübschen, großen Chamäleon-Mann, der sieht ein Weibchen, rast drauf zu. Und wenn sie sich nicht vom Baum fallen lässt, dann wird gepaart. Punkt. Okay. Also da ist mit Paarungsfärbung relativ wenig. Die haben wir dafür bei anderen Echsen. Bei der Zauneidechse zum Beispiel, die es bei uns gibt, die Männchen haben ja in der Mitte auf dem Rücken einen dunklen Streifen und daneben sind sie so moosgrün. Und im Frühjahr zur Paarungszeit wird es richtig grasgrün und ganz brillant. Oder wenn man die Smaragdeidechse anguckt, da kriegen die Männchen zur Paarungszeit eine quietschgelbe, je nach Unterart, oder gar blaue Kehle, um einfach besser angeben zu können. Ne?
Was mich ja noch fasziniert beim Chamäleon, das sind die Augen, die unabhängig voneinander bewegt werden in alle Richtungen. Ist das einzige Reptil, das das kann?
Es gibt, glaube ich, noch die falschen Chamäleons. Das sind andere Echsen, ich glaube, zu der Agamen-Familie gehören sie. Die können das wohl auch. Ansonsten ist es mir zumindest noch nie begegnet, aber Chamäleons haben wirklich so einen Rundumblick und können völlig unabhängig voneinander die Augen bewegen. Das müssen sie auch, weil der Schlitz in den Augenlidern ist sehr klein. Und deswegen müssen sie die ganzen Augen bewegen. Und da sie den Kopf kaum drehen können, müssen sie es mit den Augen machen. Mhm.
Jetzt nochmal zu den Sehfähigkeiten. Du hast ja schon gesagt, die leben in einer bunten Welt und sehen Farben ganz anders als wir. Das hat jetzt nur mit dem UV-Licht zu tun, was sie sehen können, oder noch mit was anderem?
Nein. Also man geht mittlerweile davon aus, dass ganz viele Reptilienarten, im Gegensatz zum Hund zum Beispiel, normal wie wir Farben sehen können. Das ist für einen Pflanzenfresser super wichtig, weil er eben seine Futterpflanzen erkennen muss, oder wenn die Tiere Früchte fressen, muss man ja unterscheiden können, reif und nicht reif, genießbar und nicht genießbar, und daher können die das. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Untersuchungen, die sagen, Schildkröten können Farben sehen, Schlangen vermutlich nicht. Aber man muss immer das vermutlich dazu setzen, weil da fehlt ganz viel Grundlagenforschung, für die einfach nirgendwo Geld da ist.
Schlangen sehen nicht so gut, oder? Die machen ja mehr über die Zunge. Ich habe ja schon eingangs gesagt, die sehen mit der Zunge.
Nee, sie riechen mit der Zunge. Mhm. Also bei je nachdem, wie die Arten leben. Wenn du jetzt so eine Puffotter hast, die irgendwo in der Savanne 9, 10, 11 Monate mehr oder weniger regungslos da liegt und wartet, bis eine Ratte kommt und sich auf ihre Tarnung verlässt, da ist vermutlich der Sehsinn nicht sonderlich gut ausgeprägt. Die gehen mehr auf Bewegung, weil sie müssen sofort zuschlagen und die Beute, die sich gerade bietet, nutzen. Wenn du Elapide Schlangen anguckst, also Kobras, Mambas, Königskobra, die sind super optisch orientiert und haben auch so viel Hirnschmalz, dass sie das, was sie optisch wahrnehmen, auch im Sinne von Lernen verarbeiten können. Die Erfahrung habe ich jetzt bei Vipern nie gemacht, die sind eher so ein bisschen dröge.
Aber vielleicht hat es nur mit ihrem mangelhaften Sehsinn zu tun. Jetzt unterstelle ich nicht, wie wenig Hirnschmalz.
Nein, aber sie lernen zumindest jetzt nicht, dass in bestimmten Situationen einfach nichts passiert, wenn der Pfleger vorbeigeht oder so. Sie lernen auch nicht, Menschen zu unterscheiden. Und das können Kobras zum Beispiel super. Ah. Und die wissen auch nach einem Jahr noch, wenn du ihnen eine Spritze gegeben hast, dann finden sie dich nicht so toll.
Man muss eine Maske aufziehen.
Ja, na, es kommt eh wieder.
Bitte nicht. Was noch besonders ist, bei den Krokodilen, das haben die Katzen auch, nämlich den leuchtenden Teppich in den Augen, ne?
Ja, das Tapetum lucidum.
Genau.
Das ist im Grunde, sind es reflektierende Körnchen auf der Retina, also auf der Netzhaut, die einfallendes Licht zurückwerfen und es somit vervielfachen. Das ist wie so ein Spiegelkabinett. Und das haben vor allem nachtaktive Arten, die eben mit wenig Restlicht noch gut sehen müssen.
Das sieht man ja auf den Fotos dann immer ganz gut, ne?
Die genau.
Von Krokodilen, so ein Sumpf voll mit Alligatoren oder so.
Genau, und überall leuchtet es gelb, ja.
Bei der Katze
wobei das im Grunde kein eigener Sinn ist, sondern das ist so eine
ein Feature.
Zusatzausstattung, genau. Quasi das Gimmick auf dem neuen Auto, mit dem sie einfach mit ihrer Dämmerungs- und Nachtaktivität besser klarkommen. Es gibt aber auch manche Schlangenarten, die nachtaktiv sind, die haben nur riesengroße Augen und kriegen ganz große Pupillen, und das reicht offensichtlich auch, um ausreichend sehen zu können.
Die Zunge ist ein besonderes Instrument bei manchen Tieren, haben wir schon gesagt. Die riechen damit, beziehungsweise, nee, du hast gesagt, die schmecken.
Ja, im Grunde ist es offiziell ein Schmecken, weil es im Mund stattfindet. Also man kann sagen, Arten, die eine gespaltene Zunge haben, wie alle Schlangen und die meisten Echsen, oder eigentlich alle Echsen, können mit der Zunge Geruchsstoffe aufnehmen, entweder beim Züngeln, ne, wenn die Zunge so raussticht, gestreckt wird und sich so ein bisschen bewegt, wie man das von Schlangen kennt, andere machen es durch Ablecken. Also so eine Badergame oder ein grüner Leguan, die müssen irgendwo drüber schlecken, um Geruchspartikel aufzunehmen. Und wenn man jetzt sich unsere Schneidezähne im Oberkiefer vorstellt, hinter den ersten beiden, also die zwei in der Mitte, haben diese Arten kleine Riechgruben.
Das Grubenorgan ist das?
Genau, das sogenannte Jacobsonsche Organ.
Ach, wie die Katze.
Genau, und damit nehmen die Duftstoffe auf und können die dann verarbeiten. Aber weil es eben im Mund stattfindet, ist es kein echtes Riechen, sondern eher ein Schmecken. Und das Tolle ist, dass die Arten, die eine gespaltene Zunge haben, im Grunde stereo schmecken können und nur aufgrund der aufgenommenen Geruchspartikel wissen, meine Beute zum Beispiel sitzt links vor mir oder rechts vor mir. Und das ist super cool.
Ja, aber du sagst, also die haben dieses Jakobsche Organ, wie die Katze eben auch. Und die Katzen, die flämen ja. Das heißt, die öffnen den Mund, ne?
Genau,
und ziehen Luft ziehen durch das die Zähne. Rein. Ja. Das heißt, wenn die Schlange züngelt, ist das sowas wie das Flämen bei der Katze, oder wie?
Zumindest von der Funktion her, ja. Okay. Das kennt man ja auch von Pferden oder von Hunden, die einen so angrinsen. Die machen im Grunde in dem Moment genau dasselbe.
Wir denken, sie lächeln uns an.
Ja, aber wir denken ja viel in Tiere rein. Jetzt hast du aber gerade gesagt, die sehen mit den Augen.
Was?
mit der Zunge. Mit der Zunge, Entschuldigung, ich bin verwirrt.
Riechen, habe ich gesagt.
Zuerst hast du sehen gesagt.
Ganz am Anfang.
Also, ohne jetzt den Oberlehrer raushängen lassen zu wollen, du hast vorhin versehentlich bei den Tieren mit der gespaltenen Zunge gesagt, das ist wie Sehen mit der Zunge. Mhm. Da stimmt's nicht, aber bei manchen Schlangen gibt's ein Organ, nämlich das Grubenorgan bei den Grubenottern, aber auch bei manchen Riesenschlangen gibt's das Wärmestrahlung wahrnehmen kann. Und dieses Organ, ich gehe jetzt mal zu den Grubenottern, ist im Grunde zwischen der Nase und dem Auge gelegen, fast kugelig mit einer kleinen Öffnung. Und wenn da jetzt Infrarotstrahlung reinkommt, funktioniert es im Grunde nur ohne Linse wie im Auge. Und die können bei völliger Abwesenheit von Licht die Wärmestrahlung ihrer Beute zum Beispiel oder von einer Bedrohung wahrnehmen. Und man denkt, muss es so vage formulieren, dass das im Hirn verrechnet wird wie ein Bild. Mhm. Und das kennt man sonst von keinen anderen Tieren auf der Welt. Mhm. Also das ist im Grunde wie so eine Wärmebildkamera, die da haben. Und mit denen können die, ohne nur das Allergeringste zu sehen, ganz feine Wärmeabstufungen wahrnehmen und zum Beispiel jagen.
Die andere wiederum, die machen es ja über Bewegung. Jetzt kommen wir nämlich zu Tieren, wo es mir so ein bisschen die Härchen aufstellt. Ist leider immer noch die Spinne. Die nehmen es ja wahr über Bewegung. Ne? Wenn die jetzt in ihrer, die Jagdspinne zum Beispiel in der Bromelie drin sitzt oder in der Bananenstaude und draußen läuft das Weibchen und tippelt da auf dem Blatt rum, dann kann es genau erkennen, ist es jetzt ein Weibchen oder ist es ein Insekt, was sich auf das Blatt gesetzt hat, ne?
Tippeln tun die Männchen.
Tippeln tun die Männchen.
Ja, weil die Männchen sind bei Spinnen ja im Grunde ausschließlich zur Begattung da. Also die leben nicht so lang, die werden nicht so groß, die sind eher so Spargel-Tarzane. Mhm. Und um nicht sofort vom Weibchen gefressen zu werden, haben die sich eben so ein Morsecode überlegt, wo sie also wirklich mit den Vorderbeinchen an das Netz oder die Fangfäden tippeln oder
das Blatt.
Genau, oder das Blatt betrommeln oder das Weibchen betrommeln. Viele Vogelspinnen machen da quasi so eine Klopfmassage bei der Madame selbst. Und wenn sie Glück haben, verfällt sie in so eine Art Duldungsstarre und dann kann die Paarung vollzogen werden.
Und dann muss er schnell sein.
Dann muss er schnell sein. Und bei vielen Arten, bei Witwen zum Beispiel, ist es eben ganz häufig so, dass völlig wurscht ist, ob das Männchen bei der Paarung gefressen wird oder nicht, weil die haben quasi an, das Paarungsorgan ist so ein Taster, also sieht aus wie ein Beinpaar. Bei der Paarung bricht es ab und dann ist er eh ohne Funktion. Und
bei der Vogelspinne?
Nee, bei den Witwen. Und dann kann quasi, ist es egal, ob das Männchen gefressen wird oder nicht.
Jo. Fatalistisch. Ich habe mal eine Begattung gesehen bei Vogelspinnen. Und der, wie heißen die, Pulben vorne. Und die hat er dann in ihre Spermathek eingeführt. Da musste ich unglaublich lachen. Das heißt tatsächlich so, ne? Nicht die Mediathek, sondern die Spermathek.
Ja, weil, wie soll ich sagen, das ist im Grunde nur so ein kleiner Hohlraum, wo dieser Pedipalpus einrasten kann, abbrechen kann oder nicht. Und dann hat die erstmal das Sperma und dann ist er eben zu nichts mehr zu gebrauchen.
Ja, also unsere hat es überlebt damals.
Ja, Vogelspinnen sind da relativ friedlich meistens.
Aber sie waren echter Oschi im Vergleich zu ihm. Mama mia. Hui, ganz schön mutig, die Männchen, muss ich sagen. Was ja richtig bekannt ist, das sind die tollen Netze von den Spinnen. Was ist es tatsächlich, Seide? Oder,
ja, zumindest ist es chemisch ein ziemlich ähnlicher Stoff, der aber noch reißfester ist und noch stabiler im Grunde als Seide, die wir vom Seidenspinner kennen. Da ist ja die Technik schwer dahinterher, dass man im Grunde Spinnseide künstlich herstellen kann, weil das wäre der Werkstoff schlechthin.
Ja, die ganzen Tiere sind ja oft Vorlage für die Bionik, ne? Also Sachen, die bei uns für Technik irgendwie Vorbild sind, ne?
Ja, ich meine, die Natur hat viele Dinge erfunden, wo wir immer noch hinterherhecheln. Die haben Drüsen und diese Drüsen erzeugen dieses Sekret, das an der Luft aushärtet und dann eben diesen Spinnfaden bildet. Das gibt es aber nicht nur bei Spinnen, sondern bei ganz vielen Gliedertieren. Es gibt ja auch diese Höhle in Südostasien, wo man nachts meint, da ist ein Sternenhimmel an der Decke. Das sind die Larven von irgendeiner Motte, glaube ich, die sich da von der Decke hangeln an so einem Seidenfaden, zu leuchten anfangen und damit andere Motten anlocken und sie dann fressen.
Ist denn so ein Spinnenfaden in einem Spinnenleben unbegrenzt? Weil oft gehen die Netze ja kaputt und es muss ja immer wieder ein neues gebaut werden. Hat sie unbegrenzt bis an ihr Lebensende die Fähigkeit so
ja, zu spinnen? Ja, weil so eine Drüse ist ja ein Organ, das ihr Produkt kontinuierlich herstellt. Und nicht, wie man oft denkt, die spinnt da einmal, dann ist die Drüse leer und ups, dann geht nichts mehr. Sondern das wird immer wieder nachgebildet. Und das brauchen sie ja auch ihr Leben lang, weil sie eben ihr Leben lang verschiedene, sagen wir mal, Seidenkonstrukte je nach Lebensweise bauen, die ihnen zur Sicherheit dienen, zum Verstecken, aber eben vor allem zum Beuteerwerb. Und auch ein super Sinn, weil die ja mit ihren Beinchen und diesen kleinen Häkchen, die da dran sind, wirklich kleinste Erschütterungen wahrnehmen können und dann eben wissen, ist es ein Männchen, ist es Essen oder wird nur der Hausflur gefegt.
Und mit diesen Heck, also diese, das seht ihr aus wie kleine Krallen irgendwie so ein bisschen, gell? Ja. Die können die sogar über Glasscheiben laufen und bleiben da haften. Das kenne ich ja eigentlich nur von den Geckos, aber die haben ja so eher so noppenartige Füßchen und diese Krallen sehen ja sehr glatt aus. Wie funktioniert das?
Ich glaube, der Mechanismus ist ein sehr ähnlicher. Die haben genauso wie die Geckos feinste Lamellen, die wieder unterteilt sind in Unter- und Unter- und Unterlamellen. Und wenn die einen gewissen Druck auf eine glatte Oberfläche machen, saugen die sich fest.
Okay. Ah ja, das kommt über den Druck, Unterdruck.
Genau, ja.
Und mit ihrem Tastsinn können sie auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit spüren. Das heißt, die wissen, wenn es zu heiß wird oder wenn es zu kalt wird, dann ziehen sie sich zurück oder wie funktioniert das?
Ja, im Grunde haben wir ja alle diese Wahrnehmung, dass es zu warm wird und man dann besser in Schatten geht. Mhm. Oder gerade jetzt bei den wechselwarmen Tieren, zu denen ja Reptilien und Gliedertiere gehören, die müssen ja ihre Körpertemperatur über ihre Interaktion mit der Außenwelt basteln. Müssen sich also der Wärme aussetzen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber sie können eben auch massiv überhitzen, weil sie im Gegensatz zu uns nicht schwitzen und andere Möglichkeiten haben, um ihren Körper wieder abzukühlen. So ein Elefant, der mit den Ohren wedeln kann, oder ein Wüstenfuchs mit seinen Riesenohren oder ein Kaninchen, kann viel Wärme über andere Organe abgeben, also über die Ohren zum Beispiel, oder der Hund übers Hecheln. Krokodile können es auch übers Maul machen. Und das haben die einfach nicht. Und deswegen ist es völlig klar, wenn der Organismus merkt, ups, Vorzugstemperatur ist erreicht, dann haben die Tiere immer instinktiv das Bedürfnis, aus der Wärme wegzugehen. Ich sage immer, sie verrichten dann ihr Tagwerk, bis sie wieder zu sehr ausgekühlt sind. Und dann gehen sie wieder irgendwo ins Warme, um eben wieder auf Betriebstemperatur zu kommen.
Mhm. Ja, wirklich sehr spezielle Tiere, die Spinnen. Und ist es eigentlich einzigartig, Alleinstellungsmerkmal, die 8 Augen?
Also ich kenne sonst niemand mit...
ich auch nicht persönlich.
Mit 8 Augen, aber ich glaube... es gibt Schnecken, die mehr als 2 Augen haben, aber da bin ich jetzt, müsste ich lügen.
Aber 8
da, nicht, ne? Nee, da rutschen wir jetzt zu sehr aus dem Bereich, in dem ich mich noch wohlfühlen würde.
Und diese 8 Augen, ich meine, sie hätten jetzt auch Chamäleonaugen kriegen können. Warum haben die jetzt 8 Augen? Sind die mit 8 Augen ausgestattet?
Also wenn man Darwins Evolutionstheorie glaubt, dann war das ein Zufall, dass irgendwann Tiere mehr Augen hatten als andere und besser überlebt haben. Also du hast durch Zufall in der Evolution eine Veränderung und wenn die cool ist, wenn die zu was Nütze ist, dann kann es sein, du hast mehr Nachkommen überlebt. Und es setzt sich irgendwann durch. Spannender Ansatz, und wenn man so guckt, was so in der Natur alles an wilden Dingen unterwegs ist, dann hat der Zufall da ganz oft wunderbare Dinge bewirkt.
Und Spinnen können auch riechen. Wo sitzt denn der Geruchssinn bei den Spinnen?
Auch an den Beinchen, soweit ich weiß. Auch an den Beinchen. Hörst jetzt auf mit den Spinnen.
Ja, warum?
Kreuzgrutze fix, weil ich mich da nicht auskenne.
Okay, dann kommen wir zur Schildkröte. Können die riechen?
Schildkröten können hervorragend riechen. Brauchen sie auch, um einfach ihre Nahrung ordentlich wahrnehmen zu können. Und sie können auch schnuppern, wie wir das vom Hund kennen, indem sie mit ihrem Zungenbein ganz schnell Auf- und Abbewegungen des Mundbodens machen. Und dadurch wird Luft ganz schnell ein- und ausgesaugt, wie beim Schnuppern beim Hund. Und wir hören das manchmal, weil das dann so ein leichtes Pfeifgeräusch gibt. Und damit können die eben auch, wenn irgendwas ist, was spannend sein könnte, wahrnehmen, gehe ich jetzt dahin oder lohnt sich's nicht? Und riechen können sie alle. Sie können sogar unter Wasser riechen, indem sie Wasser einatmen und wieder ausatmen, also nur in die Nase reinziehen, wieder rausdrücken. Das ist ganz spannend. Das tun viele wasserlebende Schildkröten ganz häufig, um einfach abzuchecken, ist es Futter oder ist es doof. Und wenn es Futter ist, wird es verschlungen. Was aber viele Schildkröten nicht können, im Gegensatz zum Riechen, ist schmecken. Schmecken können nur die Pflanzenfresser.
Okay. Also ich wollte nämlich gerade fragen, durch das Riechen können die jetzt unterscheiden, wenn zum Beispiel was schlecht und verfault ist?
Ja, wobei das Schildkröten häufig nicht stört. Das kann nicht gammelig genug sein.
Okay. Und die jetzt im Wasser leben, ich dachte, die klappen vielleicht die Nase zu?
Nein. Die bleibt offen und sie können eben, wie gesagt, über diese Kehlsack-Oszillation, wie sich das nennt, also dieses fächelnde Auf- und Abbewegen der des Mundbodens können die unter Wasser auch durchaus Geruchsstoffe aufnehmen.
Zu den Schildkröten kommen wir im nächsten Podcast noch ganz intensiv. Da geht es nämlich um eine Sonderausstellung. Jetzt wollte ich noch zu den Ohren kommen, weil die sind ja bei den Reptilien null sichtbar, ne?
Wenn man genau hinguckt, schon. Also Echsen
vielleicht haben... Löchlein oder so. Ja
das
kein,
sieht man.
Kein ausgeprägtes nach außen Ohr.
Sie haben kein äußeres Ohr, also keine Ohrmuschel.
Das meine ich.
Sondern bei den Echsen, bei den Schildkröten, bei den Brückenechsen kann man das Trommelfell direkt sehen. Bei den Krokodilen ist da ein bewegliches Stückchen Bindegewebe drüber, mit dem sie die Ohren zuklappen können. Da sieht man also so ein Schlitzchen. Und damit hören die ganz normal, können aber nicht wie wir richtungshören und haben eben keinen Schalltrichter, der entfernte, ganz feine Geräusche aufnimmt, wie man das von den Säugetieren kennt. Ne? So eine Katze, die ein Mäuschen hört, da sieht man das Ohrenspiel. Das können Reptilien nicht. Man geht auch davon aus, dass sie alle nicht besonders gut hören. Das würde ich bei manchen Arten wieder in Abrede stellen. Viele Schildkröten können durchaus sehr gut hören und auch verarbeiten, was sie hören. Bei Schlangen sieht es anders aus. Die haben kein Trommelfell und kein äußeres Ohr, sondern bei denen ist im Grunde das Hören über die Kieferknochen gegeben. Also man sagt ja immer, Schlangen sind taub, das stimmt nicht, sondern sie nehmen Vibrationen wahr über die Unterkieferknochen und geben das ans Innenohr weiter, wie man es von Walen kennt. Mhm. Man weiß von Delfinen und von Walen, dass eben da die Schallwellen auf den Kieferknochen treffen und dass der das weitergibt ans Innenohr. Und Innenohr ist jetzt auch wieder so ein ganz spannendes Ding. Wir haben ja Gehörknöchelchen im Ohr. Also Hammer, Amboss und wie die Dinger alle heißen. Die Hörknöchelchen, die quasi die Vibrationen des Trommelfells ins Innenohr leiten, die haben Reptilien gar nicht. Die haben nur ein einziges, so ein ganz dünnes, kleines, winziges Knöchlein, weil die anderen Hörknöchelchen, die wir haben, beim Reptil noch im Kieferknochen sitzen. Also die Reptilien haben quasi einen Unterkiefer, der aus mehreren Knochen besteht. Und beim Säugetier sind diese Knochen ins Ohr gewandert und sind Teil unseres Innenohrs geworden. Und die haben Reptilien nicht. Und da ist eben die Wahrnehmung von Vibrationen, Erschütterungen deutlich ausgeprägter als bei uns und ersetzt quasi im höherfrequenten Teil Dinge, die wir hören und die sie womöglich nicht hören können. Mhm. Was aber ganz cool ist, ganz viele Reptilien können Infraschall hören, also ganz, ganz tiefe Geräusche, die das menschliche Ohr nicht hören kann. So kommunizieren zum Beispiel, das hat man erst vor wenigen Jahren rausgefunden, Schildkrötenmütter, die im Fluss sitzen, mit ihren Babys auf der Sandbank in der Eiablagegrube. Und man geht davon aus, dass da eine Art Brutpflege wie beim Krokodil vorliegt, weil die Weibchen auch in der Nähe bleiben und man eben sowohl von den Muttertieren im Wasser als auch von den Jungtieren diese Infraschalltöne wahrnehmen kann. Und wenn die Jungtiere ins Wasser gehen, bei den Amazonas-Flussschildkröten zum Beispiel ist es so, dann wandern die mit den Weibchen in die Bereiche, wo sie Futter finden. Das ist also total spannend. Früher dachte man ja immer, die legen ihre Eier und tschüss. Scheint offensichtlich anders zu sein. Aber man darf sich diese Brutpflege natürlich nicht so eng als Bindung vorstellen, wie sie jetzt bei Vögeln und Säugetieren ist.
Du sagst Infraschall, den können wir ja nicht wahrnehmen. Ich habe da letztens mal, kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber da ging es um Windräder. Infraschall und Tiere. Mhm. Und dass die eigentlich, naja, unter diesen Geräuschen, die wir gar nicht wahrnehmen, sehr leiden würden. Und dass zum Beispiel auch die Fruchtbarkeit und so weiter abnimmt durch diese ständige Infraschall.
Rieselung ist jetzt falsch ausgedrückt. Es gibt ja auch die Idee, sage ich jetzt mal, dass bestimmte Frequenzen des Infraschalls bei uns emotionale Verstimmung bis hin zu erhöhter Aggression auslösen können. Inwieweit stimmt, muss ich gestehen, habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber zumindest liest man das immer wieder. Also Infraschall kann durchaus ein Thema sein, ist ja auch für Fische und vor allem für Meeressäuger ein Riesenproblem. Man glaubt ja mittlerweile, dass die sehr tiefen Frequenzen, die Schiffe, U-Boote, aber auch Ölbohrinseln verursachen, dafür verantwortlich sind, dass diese Walstrandungen stattfinden, weil die das eben hören und die das völlig kirre macht und sie sich dann nicht mehr orientieren können.
Ja, spannende Sachen. Also das muss auch noch genauer untersucht werden. Wenn es dich interessiert, schicke ich dir diesen Podcast über den Infraschall rüber von dieser Wissenschaftlerin.
Gern.
Von den Windrädern fand ich sehr spannend. Ja. Du, kommen wir zu unserem Tier des Monats. Was haben wir denn für ein Tier mit ganz besonderen Sinnen, was du gerne vermitteln würdest?
Ich kann dir ja jetzt schlecht schon wieder mit dem Königspython kommen.
Ne? Ja, allerdings.
Dabei haben die ganz tolle Sinne. Die haben nämlich diese Wärmesinnesgruben in den Lippen.
In den Lippen?
Was haben wir? Im Grunde immer das Gleiche. Wir haben farbensehende Landschildkröten, wir haben unter Wasser riechende Wasserschildkröten, auch kleinbleibende Arten, wie zum Beispiel Moschusschildkröten, die sehr geeignet sind, um sie auch in einer kleinen Wohnung, in einem ausreichend bemessenen, aber immer noch überschaubar großen Aquarium zu pflegen. Wir haben
eine schöne Spinne.
Spinnen haben wir zwar gerade, aber die sind beschlagnahmt. Da müssen wir warten, bis die freigegeben sind. Also die dauern noch ein bisschen. Ansonsten, was haben wir noch? Immer das Gleiche. Wir sind leider in Süddeutschland. Aber ich hätte wunderschöne Kornnatterkinder, die mit ihrer gespaltenen Zunge synchron riechen können.
Aber nicht sprechen. Gespalten mit gespaltener Zunge sprechen.
Ja, auch kein Parsi.
Ist doch süß.
Ja, wir hatten kürzlich einen kleinen Unfall. Mutter Kornnatter hat ihre Eier so tief in einem großen Blumentopf versenkt, dass die Pfleger sie nicht gefunden haben. Und die sind dann geschlüpft. Und Heureka, du hast 5, 6, 7, 8 wirklich hübsche Jungtiere sitzen. Da wären wir sehr froh, wenn die zeitnah ein gutes Zuhause kriegen würden, weil sie sind zwergig und klein und man könnte sie aufwachsen sehen und für viele Jahre Freude damit haben. Vielleicht ist das so ein Vermittlungstier des Monats. Knapp 2 Meter, wenn es Weibchen sind. Ja, aber das darf man nicht überschätzen. Die meisten sind so 1,50 Meter, 1,70 Meter, können etwa doppelt Männerdaumen dick werden. Oder so wie so eine große Karotte etwa, sind sehr umgängliche Schlangen, sehr schön gefärbt, tagaktiv und sie werden relativ zahm, das heißt, die interagieren auch mal so ein bisschen mit den Menschen und fallen nicht gleich tot um.
Können die einen auch erkennen?
Wenn man sie in die Hand nehmen will. Ich denke ja, weil es tagaktive, auf Optik ausgerichtete Jäger sind. Ob die Zahmheit, die viele Tiere mit der Zeit kriegen, wirklich damit zusammenhängt, dass man den Menschen als Person erkennt, weiß ich nicht. Mhm. Mir ist es nur eben bei unseren Giftschlangen aufgefallen, dass die Kobras sehr genau wissen, wer das Terrarium aufschiebt.
Oder ihnen eine Spritze verabreicht hat, hast du ja
Genau, besser Tierarzt.
Ja, vielen Dank, Markus. In unserer nächsten Folge geht es um eine Sonderausstellung, die gerade im Naturmuseum in Augsburg läuft. Und zwar geht es da ganz explizit um Schildkröten und die Menschen. Und da freuen wir uns schon drauf, wenn ihr dabei seid. in Wissen schützt Tiere. Und abonniert unbedingt unseren Kanal bei Spotify oder Apple, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao, bis dahin. Das war super spannend, heute über die Superkräfte zu hören, Markus.
Ja, sehr schön, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.